Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert. Der Tech-Podcast von Sascha Lobo und Cisco. Thema heute: How to be ready for the 21st century.
Guten Tag und herzlich willkommen zu Zukunft verstehen, dem Technologie-Podcast von mir, Sascha Lobo und Cisco, einem der führenden Technologie- und Netzwerktechnikunternehmen der Welt. Um das mal mit einer Größenordnung zu versehen, rund 80% des gesamten Internet-Traffic läuft früher oder später durch die Infrastruktur, die Cisco gebaut hat. Und meine heutige Gästin, Aya Jaff, ist nicht nur jemand, den ich tatsächlich persönlich bewundere. Ich werde auch gleich noch sagen, warum, und ich gehe damit auch ganz offen um, das wäre auch ganz schwer zu verstecken, glaube ich, sondern jemand, der für genau dieses Thema nahezu perfekt geeignet ist. Denn das Thema heißt How to be ready for the 21st century. Hallo, Aya.
Hallo, Sascha. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein kann.
Ja, wenn man dich vorstellt, dann findet man in den verschiedenen Quellen, die man da heranzieht, eine ganze Reihe von verschiedenen Berufsbezeichnungen oder eigentlich mehr Tätigkeitsbezeichnungen. So Bestseller-Autorin, Gründerin, du warst Entwicklerin für verschiedene Startups, auch im Silicon Valley, Publizistin, Unternehmerin und so weiter und so fort. Also du könntest wahrscheinlich noch mehr aufzählen. Als was siehst du dich denn selber?
Funny that you ask that. Also ich glaube, dass man so viele verschiedene Berufsbezeichnungen sieht, steht für mich alles eigentlich in roter Linie, retroperspektivisch, nämlich ich war immer sehr neugierig und habe immer so nach den Antworten gesucht auf meine Fragen. Das heißt, ich würde mich eher selber total als Unternehmerin einfach sehen. Ich unternehme gerne sofort, wenn ich irgendwie Fragen oder Projekte eben vor mir habe. Aber ja, es kommt gerade drauf an, was man so macht. Ich würde mich auch als Veranstalterin sehen mittlerweile, weil ich eine große Konferenz im März plane, und aber auch als Autorin, weil ich gerade an meinem zweiten Buch arbeite.
Kannst du schon verraten, wovon dein zweites Buch handeln wird? Oder ist es noch total geheim?
Ich würde es dir so gerne sagen, aber ich weiß es gerade selber noch nicht. Ich prüfe gerade verschiedene Richtungen ab. Alles in Richtung Finanzen und Nachhaltigkeit hört sich für mich im Moment gut an. Das heißt, da würde ich gerne mal darin bleiben.
Ich verstehe. Wir haben das Thema ausgewählt, How to be ready for the 21st century, weil ja total klar ist, im Moment ist alles im Umbruch. Ja, also von den politischen und welttechnischen Dingen und auch vom Klimakatastrophenkontext wollen wir jetzt gar nicht erst anfangen, weil das wird vielleicht zu depressiv. Was wir machen wollen, ist total konstruktiv damit umgehen für die einzelnen Menschen dort draußen. Du bist, das ist eben schon angeklungen, jemand, der diesen radikalen Wandel, in dem wir alle gerade mittendrin sind, von Gesellschaft, vor allem aber der Berufswelt, der diesem radikalen Wandel mit einer ganz subjektiven Herangehensweise begegnet.
Also unser aller Leben wird gerade total von diesen neuen Technologien beeinflusst. Also von der neuesten Technologie, sage ich jetzt mal ChatGPT, wo ich merke, meine Freundinnen, die Startups führen, feuern Leute, weil sie denken, okay, die KI kann das eben besser machen. Oder aber auch Menschen, die jetzt viele Brainstorming-Sessions einfach mit ChatGPT haben. Also von Kreativität zu einfach so Arbeitsprozessoptimierung, sage ich jetzt mal, ist so alles dabei. Und was ich halt ganz spannend finde, ist, dass sich schon vor Jahren abgezeichnet hat, dass genau sowas kommt. Und ich war genau bei diesen Diskussionen dabei. Aber da war halt eben nicht die Frage, was können wir mit diesen Tools machen und was können wir dann damit wirklich Cooles anstellen, sondern da war die Frage eher wirklich im Publikum so, wann wird die KI uns alle auslöschen? Und das, finde ich, ist sehr sinnbildlich für, wie wir in Deutschland zumindest sehr viel über Probleme sprechen. Wir reden sehr viel darüber, was alles schiefgehen kann, und haben dann relativ wenig Ideen für so eine tolle Utopie, wie es dann vielleicht sein kann, wenn wir genau das kriegen, was wir uns wünschen.
Hast du so eine utopische Idee davon, in welche Richtung diese ganze Arbeitswelt geht? Am Ende ist es ja ganz viel auf Arbeit bezogen, auf die Technologien bezogen, auf die Wechselwirkung zwischen Arbeit und Technologie bezogen. Hast du da irgendwie so eine utopische Vorstellung?
Meine Utopie ist sehr persönlich, weil ich weiß, wie ich am liebsten arbeiten würde. Jetzt habe ich natürlich ganz viele Gespräche geführt, wo die perfekte Arbeitswelt anders ausschaut für viele andere, aber für mich fühlt sich Arbeit nach Arbeit an, wenn ich nicht da eingesetzt werde, wo ich am besten bin, wo ich am besten scheine und wo ich mich auch verbessern möchte, sondern irgendwo eingesetzt werde, was ich gerne abgeben wollen würde oder jemanden kenne, der das 3000 Mal besser macht und mir denke, das passt einfach nicht. Also ich würde gerne so arbeiten, dass ich am effektivsten bin und mit den Tools, die mich das wirklich am schnellsten auch umsetzen lassen. Also das wäre so meine Utopie. Und da geht es mir nicht darum, wie viel ich am Tag dann arbeite, weil wenn ich arbeite und es angenehm ist, dann kann ich sehr wohl auch länger arbeiten. Das habe ich für mich herausbekommen. Aber auch wiederum, also für mich dreht sich nicht alles um die Arbeit. Ich mache auch sehr, 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 sehr vieles, was unbezahlt ist, einfach nur aus Interesse. Und dafür soll auch gerne Platz sein in meiner Utopie, dass man das trennen kann.
Nun gehörst du ja doch zur Generation Z, wie zumindest im Übergang, also manche würden sagen Millennial, aber ich nehme das jetzt mal nicht so hundertprozentig genau nach den gängigen Definitionen. Deine Zielgruppe, mit der du häufig kommunizierst, auch diejenigen, die dir lauschen, die dich als Role Model betrachten, sind einfach fast alle aus der Generation Z oder die meisten zumindest. Das habe ich, wir waren mal zusammen auf einer Veranstaltung, da habe ich das ganz, ganz schön beobachten können. Glaubst du denn, dass diese ja auch viel gescholtene Generation Z, dass die eigentlich nicht doch auch ein Vorbild sein kann, genau in diesem Punkt, den du gerade gesagt hast, nämlich Work-Life-Balance hört sich so gestrig an, aber so ein bisschen eine andere Herangehensweise an die Art und Weise, wie man produktiv sein kann im 21. Jahrhundert?
Mein Gott, total. Ich schöpfe sehr, sehr viel Motivation im Gespräch mit anderen Menschen in meinem Alter, weil ich merke, da ist auch manchmal so eine Wut dabei, wenn sie über ihren Arbeitsplatz sprechen, weil da einfach auch so ein Anspruch da ist. Also so ein Anspruchsgedanke von, das kann doch nicht sein, dass ich am Wochenende irgendwie erreichbar sein möchte. So darf sich doch Arbeit nicht anfühlen. Es zermürbt mich. Ich möchte woanders hin. Und dann ich kriege sehr, sehr viele Messages tatsächlich auf Instagram und Co., wo dann Leute sagen, die auch jünger sind, also 5, 6 Jahre jünger, die dann irgendwie gerade ihr Abi gemacht haben und sagen, hey, ich wusste gar nicht, dass man so viele Berufe auch haben kann und so viele verschiedene Sachen machen kann. Ich dachte, ich muss mich für einen Pfad entscheiden. Aber wenn ich deinen Lebensweg irgendwie so sehe, dann bin ich total motiviert, weil es sich so anfühlt, als ob das doch ganz menschenwürdig sein kann, wenn man sich doch mal traut. Das ist so das, was ich am meisten, glaube ich, mitgeben konnte in den Interviews, auch die ich weitergeführt habe. Das, was die Leute einfach überrascht hat teilweise, war, dass ich diese neuen Technologien genutzt habe, um wirklich zu sagen, hey, das ist genau diesen Anspruch, den ich habe. Ich möchte nicht ewig im Büro sitzen. Ich möchte ein Leben haben, wo ich im Homeoffice sein kann, wenn überhaupt. Ich möchte selber bestimmen, was meine nächsten Projekte sind. Ich möchte Menschen haben, die ihre eigenen Verantwortungsbereiche haben und glücklich sind, diese zu führen. So, es gibt eine sehr flache Hierarchie in jeder Organisation, in der ich drin bin. Und das schätze ich total, weil dann geht's halt eben sehr viel weniger um Ego-Getue und ich übernehme das jetzt, weil, keine Ahnung, ich stehe über dir, sondern von, kannst du das und willst du das übernehmen? Und sobald das mit Ja beantwortet ist, bin ich so, ja, cool, okay, dann haben wir die richtige Person.
Ja, das Thema How to be ready for the 21st century, da sind wir eigentlich schon mittendrin, so von der Haltung her. Wir müssen vielleicht ein bisschen einschränken. Natürlich reden wir hier in erster Linie von so Büroberufen im weiteren Sinn. Ja, das nicht nur Tech-Branche, um Gottes Willen, aber tatsächlich sind ganz viele Dinge, die wir beide jetzt beschreiben, für Menschen, die im Büro arbeiten, die an einem Laptop arbeiten, die überhaupt Homeoffice machen können, wahrscheinlich relevant. Wir wollen aber nicht verschweigen, dass es auch Leute gibt, wo man sagen würde, okay, es gibt Berufe, da ist Homeoffice gar nicht möglich. Und das ist etwas, was wir erwähnen wollen, ohne dass wir jetzt dafür Lösungen anbieten können. Aber zentral schon die Frage, wenn wir jetzt von diesen Fähigkeiten für Büroberufe ausgehen, was muss man heute können, um in diesem ständigen Wandel erfolgreich zu sein? Hast du da irgendwie so eine zentrale, so eine Haltung, so eine Idee, so einen Gedanken, den du immer wieder den Leuten mitteilst?
Ich glaube, das eine, was ich zumindest sehen wollen würde in mir selber, auch in Zukunft und in anderen Kollegen, die mit mir arbeiten, ist so dieses lebenslange Lernen. Man ist niemals der Auffassung, ah ja, das kann ich schon und das habe ich schon zu Ende gelernt, sondern immer diese Offenheit zu bewahren, weil es ist so krass einfach, wie sich Technologien eben auch, ne, wo ich drin stecke, wie sie sich weiterentwickeln, wie dann die Antwort im Arbeitsmarkt ist, im Recht und so weiter. Und da auf Menschen zu stoßen, die immer eine Tür offen lassen für genau solche Rückfragen und kleine Brainstorming-Sessions. Wie könnte das denn ausschauen? Und wirklich dieses, ja, die zweite Fähigkeit wäre einfach menschlich zu sein, zu sagen, hey, wir sind alle gerade in diesem Topf, wir sind alle gerade in diesem Experiment drin, wir müssen alle zusehen, wie wir am besten damit umgehen. Das sind so zwei Sachen, die ich ja unterstreichen würde.
Du sprichst jetzt von so einer Haltung, das kann ich total sehr gut nachvollziehen, das ist bei mir ganz ähnlich, aber über die Haltung hinaus, das habe ich bei dir schon von außen beobachtet, sowohl als wir uns damals getroffen haben, wie auch in unserem Kontakt jetzt zur Vorbereitung, zu der Haltung gehören auch immer noch die Instrumente. Die schönste Haltung nützt halt nichts, wenn man zum Beispiel sagt, ja, wow, ich habe total Bock auf ein kreatives Brainstorming online, wenn man nicht das richtige Instrumentarium mit am Start hat. Und zu diesem Instrumentarium gibt es ja eine ganze Menge zu sagen. Es gibt zum Beispiel von diesem Jahr einen sehr bekannt gewordenen Future of Jobs Report vom World Economic Forum. Und das war eine Gelegenheit, wo das World Economic Forum ja recht bekannt zum erneuten Mal die Reskilling Revolution ausgerufen hat. Will sagen, wenn du von lebenslangem Lernen sprichst, dann ist das so eine Selbstverständlichkeit, dass inzwischen das World Economic Forum sagt, das ist sogar eine ganze Revolution. Die geht einfach nur darum, immer wieder neue Fähigkeiten lernen zu können, wenn man fürs 21. Jahrhundert fit sein will. Hast du da eine Herangehensweise? Also reskillst du denn?
Ich reskill die ganze Zeit. Ich finde das so cool, dass das jetzt so anders genannt wird, weil ich kann mich noch an Interviews erinnern, die rausgekommen sind von mir, wo es teilweise hieß, dieses Mädchen bringt gar nichts zu Ende und hat ganz viele Sachen begonnen. Und das ist wirklich ein Narrativwechsel. Also von, ja, was macht sie denn? Jetzt hat sie programmiert, jetzt hat sie irgendwie getradet. Was ist denn jetzt los? Und ich denke mir so halt, oh mein Gott, das ist so eine krass feindliche Einstellung, feindlich gegenüber dem Lernen, weil du gehst einfach davon aus, dass ein Mensch sich auf 10 Jahre auf irgendwas committet. Das ist einfach nicht realistisch für mich, sondern ich persönlich mache es so, ich schaue mir an, was relevant ist für das Projekt, was ich gerade brauche. Und wenn das halt Programmierskills sind, dann okay, ich setze mich hin, ich lerne da nochmal was dazu. Ich mache diese, keine Ahnung, OpenAI-Kurse zu KI und wie man Deep Learning, keine Ahnung, Sachen macht. Und wenn ich merke, ich mache gerade ein NFT-Projekt, dann werde ich mich mit Verschlüsselungstechnologien mehr auseinandersetzen, welches Krypto-Ding gut ist. Aber ich glaube, alles in einem ist das Internet für mich so eine große, breite Spielwiese, dass ich mir I pick and choose, wirklich, wie die Sachen halt kommen, die ich brauche. Und was ich für mich auch mitnehme, ist das Interviews, also wirklich mit Menschen zu sprechen aus der Branche, dass das so krass beschleunigen kann, wie was man genau lernt und mit wem man vernetzt ist. Also am Ende des Tages war jede Idee, die ich jemals hatte, nur so stark wie mein Netzwerk, was ich da hatte. Und das war, ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, aber es war fast komplett egal, wie gut ich die Technologie beherrsche, weil am Ende geht es darum, dass du Menschen motivieren kannst, mitnehmen kannst, auf die Mission zu gehen. Und dann kriegst du automatisch gute Leute mit an Bord.
Was ich daran total interessant finde, was du gerade beschrieben hast, dass du so am Anfang so richtig, man könnte ja fast sagen, geschämt wurdest dafür, dass du kurze, schnelle Projekte machst und halt nicht alle Projekte immer mega Erfolge werden, wie das halt so ist bei Projekten. Ich habe auch viele gemacht. Ja. Ich habe dazu mal recherchiert, interessanterweise. Und zwar sind wir, da würde ich uns jetzt beide in einen Topf tun, da in einer sehr alten, interessanten Tradition unterwegs. Es gibt ein Essay von Daniel Defoe. Ja, der ist ja bekannt geworden als Autor von Robinson Crusoe. Und Daniel Defoe hat aber in London 1697 einen langen Essay geschrieben, Upon Projects, wo er den Typus des Projektemachers beschrieben hat. Also jemand, der kurze, schnelle Projekte macht. Da war zwar immer mal so ein Augenzwinkern mit dabei, so an der Grenze zur Unseriosität, aber ich meine 1697, das ist ja heute noch manchmal so, dass man denkt, oh, das ist ein Projektemacher, Projektemacherin, Was ich aber spannend finde, das ist ganz offensichtlich nicht nur eine Technologiefrage ist, sondern auch eine Typfrage. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt im 21. Jahrhundert viel mehr auch tief in der Angestelltenwelt viel mehr Projektemacherei en vogue geworden ist. Also es müssen jetzt ganz in Anführungszeichen normale Angestellte auch sehr tief in diese Projektlandschaft rein, oder irre ich mich da?
Ja, oh mein Gott, ja. Also Generalisten sind, glaube ich, gefragter als je zuvor. Jemand, der ein bisschen was von Tech versteht, ein bisschen was von Projektmanagement, ein bisschen was von Mitarbeiterführung. Das ist so unglaublich wichtig, weil die Aufgaben einfach komplexer werden. Man muss mit mehr Menschen zusammenarbeiten auf eine kürzere Zeitspanne. Mhm. Ich merke auch so, wenn ich jemanden einstelle, dann weiß ich schon so, oh Gott, vielleicht ist in 10 Monaten jetzt schon das neueste Projekt irgendwie da, was halt interessant ist. Und da möchte ich wirklich das meiste aus der Zeit rausholen. Ich bin eigentlich sehr, sehr happy, dass ich in dieser Zeit bin, weil ich merke, dass ich kein Mensch bin, und es gibt wirklich welche, die das sehr, sehr gut können, aber die sich dann halt so richtig, richtig tief in etwas reinfuchsen, das bin ich nicht, sondern ich bin jemand, der dann mehr die Dots connected und dann sagt, okay, wir können hier rein, ich kenne diese Person, dieses Businessmodell könnte funktionieren, let's go, let's just do it. Und das ist befreiend, also am Anfang habe ich mich da noch ein bisschen fertig gemacht dafür, dass dieser Tenor so ein bisschen in Deutschland so herrscht, von du musst beweisen können, dass du, keine Ahnung, dass du studiert hast und diese Technologie eben gut beherrschst. Und das ist auch immer noch so, würde ich sagen, in so teilweise so, wenn man in die VC-Ecke guckt, ne, welche GründerInnen werden gesucht, wer kriegt am Ende das Geld. Aber ich glaube auch, dass es eben wichtig ist, das zu öffnen und zu sagen, ich habe genauso viel Respekt vor Menschen, die viele Projekte auch schon gemacht haben und auch schon scheitern konnten, so. Das finde ich persönlich super lehrreich.
Ja, über das Scheitern sprechen wir auf jeden Fall auch noch. Der Hauptpunkt in diesem Podcast ist, dass wir in den meisten Fällen so eine Top 3 von den Technologiekomplexen haben, die in diesem Bereich die Welt am stärksten verändern. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, how to be ready for the 21st century, dann überlegen wir uns, was sind die Top 3 zukünftig relevanten Fähigkeiten, in Klammern natürlich immer eher für Büroberufe. Und da stürzen wir uns jetzt mal auf den Platz 3. Den haben wir angesetzt auf Anwendung von Arbeitsinstrumenten wie Software inklusive KI.
Platz 3. Anwendung von Arbeitsinstrumenten wie Software inklusive KI. Auf Platz 3 die konkreteste Fähigkeit, nämlich Kenntnisse und Fähigkeiten darüber, wie man die wichtigsten Arbeitsinstrumente wie Softwares und Plattformen anwendet. Dazu gehört inzwischen auch, wie und wo in der jeweiligen Branche künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Derzeit ist oft die Rede von Prompt Engineering, als die richtigen Anweisungen vor allem für generative künstliche Intelligenz schreiben zu können.
Also zu dem ersten Punkt fällt mir was Spannendes ein, was auch ein bisschen so mit der medialen Darstellung zu tun hat. Nämlich vor einiger Zeit ist ständig durch die Presse gegangen, der neuartige Beruf des Prompt Engineers. Ja, also wo plötzlich irgendwie Netflix einen Prompt Engineer gesucht hat für $900,000 Jahresgehalt. Und hier brauchte man, und da ist irgendein Philosoph, der behauptet hat, damit kann man wahnsinnig viel Geld verdienen. Ja, super. Ich finde das ein bisschen strange. Also ich kann total nachvollziehen, warum. Das war bei bisher fast allen neuen großen Technologiekomplexen so, dass man dachte, oh, da braucht man einen speziellen Beruf. Aber so ein bisschen fühlt es sich für mich an, als würde man sagen, es ist jetzt so 1977, der PC wurde gerade erfunden und wir brauchen den neuen Beruf PC-Arbeiter. Ja, gehen Sie in Ihrem Unternehmen mal zum PC-Arbeiter. Merkwürdig. Ich glaube, KI ist ein eigenes Arbeitsinstrument. Und eigentlich müssen alle ein bisschen Prompt-Engineer sein, oder?
Total. Ich denke, dass einer der größten Challenges, die jetzt die nächsten Jahre daran liegen wird, wirklich die breite Gesellschaft mitzunehmen und ihnen zu zeigen, was KI kann und aber halt was auch nicht. Also so, das ist so eine wichtige Info, die man, glaube ich, in jeder Abteilung, auf jedem Level braucht, zu wissen, hey, wenn ich mir sowas vorstelle wie ein neues Projekt oder ne, die Scope irgendwie aussuchen muss, dann ist es halt eben auch wichtig zu wissen, was können meine Tools am Ende. Und KI ist auf jeden Fall für mich ein wichtiges Tool. Und ich würde auch sagen, dass wir mehr solche Jobbezeichnungen haben werden, wie zum Beispiel Prompt Engineer. Ich weiß nicht, ich weiß auch, dass Personio zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sie es vielleicht schon umgesetzt haben, aber geliebäugelt hat, seine HR-Person auch dann so Human-Robot irgendwie Relations-Manager zu nennen. Und das fand ich auch ganz interessant. Ich glaube, aber wie du es sagst, ich glaube, diese Beziehungen zwischen Mensch und Maschine, die wird immer glatter, und ob das jetzt wirklich zu einer neuen Bezeichnung führt oder nicht, fest ist doch eh. Also wir müssen mit KI rechnen auf jedem Level.
Ich mache selbst ab und zu auch Projekte, auch KI-Projekte, habe festgestellt, dass ich ein völlig anderes Berufsbild, nee, nicht völlig, aber ein bisschen anderes Berufsbild im Moment am besten gebrauchen könnte, unternehmerisch gesprochen. Aha. Und zwar dadurch, dass ja die allerbesten Prompts für so eine KI, also die Anweisung, was die KI eigentlich machen soll, wie ChatGPT, die allerbesten Prompts, die schreibt halt immer noch die KI selbst. Und deswegen bräuchte ich eigentlich Prompt-Engineers. Ja? Also Leute, die gute Anweisungen schreiben, damit die KI gute Anweisungen für die KI schreibt. Hört sich jetzt irgendwie ein bisschen turbulent an, aber das ist also aus meiner Sicht schon gerade wichtig. Was sind denn die Sachen im Alltag, in deinem Arbeitsalltag, die du mit KI löst und wie tust du das?
Ja, total. Also jetzt, wo du dieses Beispiel genannt hast, kam mir gleich in den Sinn, wie ich gestern erst so ein Questionnaire entworfen habe, damit ich so eine Startup-Idee auch einfach mal teste. Also ich würde auf verschiedene Leute zugehen und ihnen gerne einfach mal ein paar Fragen zu ihrem Status quo setzen, einfach um herauszufinden, ob das ein Problem ist, was man lösen muss. Und dann habe ich erstmal so einen normalen Prompt abgelassen, okay, keine Ahnung, schreib mir ein paar Fragen auf, die das und das prüfen könnten. Und dann habe ich gesehen, okay, ein paar Fragen sind doppelt. Okay, verkürze es bitte. Okay, nimm noch diese Branche mit rein. Und dann kam noch so ein Prompt wie, und jetzt lass ein Manager aus YC über diesen Questionnaire drüber schauen und lass ihn das nochmal kritisieren. Was würde er sagen? Was würde fehlen? Und dann kamen nochmal so richtig interessante, coole Fragen hinzu, wo ich mir dachte, ey, cool. Also ja, dieser Prompt hat dazu geführt, dass der sich einfach mal reinversetzt in so einen gefühlten YC-Incubator, keine Ahnung, Manager.
Ja.
Ja, das war echt cool. Das nutze ich wirklich sehr, sehr oft. Also ChatGPT ist etwas, was ich nicht mehr missen möchte. Ich habe große Hoffnung, dass ich eben noch mehr auch reinblicken kann, wie es andere Branchen auch mitnimmt, ehrlich gesagt. Mhm. Weil ich merke, ich stoße da tatsächlich auch an so ein paar juristische Ecken. So, wenn jetzt meine Mitarbeiterin, keine Ahnung, einfach alles mit ChatGPT löst und ich mich darauf verlasse, wäre es am Ende vielleicht, keine Ahnung, haftbar für diese ganzen Dinge, die da rauskommen. Muss sie da nochmal alles anschauen. Ich glaube, das sind ganz coole Szenarien, die sich aufbauen und Graubereiche, in die man reingucken muss und die man aber auch, finde ich, diskutieren kann in der breiten Öffentlichkeit. Ja. Dafür stehe ich, ja.
Ich habe, um mal ein bisschen so einen privaten Approach da reinzubringen, ich habe gerade eine heftige, durchaus auch von Emotionen, von Gefühlen geprägte Beziehung zu Midjourney. Mhm. Das ist einer der besten, wenn nicht der beste Bildgenerator gerade. Also Text-to-Image nennt man das ja. Man gibt da irgendwie eine Anweisung rein, dann kommt das Bild zu die Anweisung raus. Es ist immer noch viel zu nerdig, was ich ständig kritisiere. Man muss das über eine Chat-Plattform namens Discord benutzen. Jedenfalls in den meisten Fällen. Und die ist gar nicht so wenig komplex. Unabhängig davon ist es tatsächlich die beste Engine, die dort draußen in diesem Bereich ist. Und dadurch, dass wir unser drittes Kind kriegen im nächsten Januar, brauchen wir jetzt eine Art Hochbett-Situation für drei kleine Kinder. Und da gibt es am Markt gar nicht so viel. A, B, entweder ist es absurd teuer oder C, extrem hässlich oder D, alles gleichzeitig. Und da dachten wir, man könnte sich ja mal so anregen lassen, wie sehen halt Möglichkeiten für so ein Kinderbett in einem Waldmotiv für drei kleine Kinder aus. Und tatsächlich, da sind ganz, ganz tolle Bilder rausgekommen und wahrscheinlich kann man die schon mit wenigen Millionen Euro nachbauen lassen. Aber das ist so wie in meinem Alltag plötzlich so etwas eine ziemlich krasse Rolle spielt. So ein Arbeitsinstrument bei der Gestaltung des Kinderzimmers.
Sascha, ich will diese Bilder sehen, weil gerade bin ich auch schon am Rattern. Das ist hier auch der Motor, den du hier angeschaltet hast.
Kann ich dir gerne rüberschicken, kann ich auch gerne vielleicht den Zuhörenden hier im Publikum sagen, das lohnt sich, das mal anzuschmeißen. Ich habe vor allem einmal, das ist, ich würde sagen, so ein bisschen Graubereich darf man, das ist legal, aber vielleicht nicht so ganz freundlich. Ich habe gesagt, so, wie würde denn Coco Chanel ein Kinderbett für drei Kinder designen? Ja? Und dann ist ja schon klar, dass wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen geschütztes Material mit da benutzt worden ist. Darüber kann man lange diskutieren. Aber es kamen wirklich Sachen raus, wo ich sagen will, ja, das könnte sein, dass Coco Chanel wirklich genau so Kinderbetten designt hätte. Naja, das war dann aber auch Ich habe vergessen dazu zu sagen, dass unsere Decken 2,90 Meter hoch sind und nicht 29 Meter. Aber trotzdem ganz tolle Ergebnisse. Lohnt sich, damit rumzuspielen. Mhm. Und das wäre aus meiner Sicht auch schon gleich so eine Art Empfehlung, wie How to be ready for the 21st century, seiner Neugier da Lauf zu lassen. Solche Total. Instrumente auszuprobieren. Ja. Du hast das vorher so schön gesagt. Du machst halt doch immer Sachen, die dich interessieren, folgst da deiner Neugier. Und ich habe die Erfahrung gemacht, man folgt dann der Neugier, benutzt irgendwie Plattform X oder Y für dieses eine private Projekt und plötzlich merkt man, wow, das kann ich ja in Projekt ABC super gut benutzen. Ne? Mhm. Und dieser Ausprobieren, Machen, dem so hinterher recherchieren, sich so reinzunörden in bestimmte Bereiche, das halte ich wirklich für mit eine der wichtigsten Fähigkeiten.
Ja, ich kann dir nur zustimmen. Ich würde vielleicht noch eine Sache mit nennen, weil du ja gerade auch meintest mit dem Copyright von so verschiedenen Sachen, die genutzt werden. Ich finde es, auch wenn ich das unterschreibe, finde ich es natürlich wichtig, dass wir das auch mit besprechen, wie das in Zukunft ausschaut. Aber ich möchte auch mit einem Augenzwinkern sagen, sollte sich was in der Zukunft verändern, dann ist jetzt die Zeit, diesen wilden Westen im KI-Bereich ein bisschen für sich zu nutzen und genau jetzt diese Fragen zu stellen, dieses auch mitzudiskutieren, in welche Richtung das gehen kann. Das ist wirklich, also wenn ihr da reinschaut, es ist so cool, diese ganzen Tweets und Gedanken von den Menschen, die auch an diesen Programmen arbeiten und über was sie sich so Gedanken machen und wer sich da auch Gedanken drüber machen darf, offiziell, und sie die Sachen auch trainieren darf, das finde ich ja auch nochmal eine ganz andere, ja, coole Seite an der Medaille.
Ist es definitiv. Vielleicht zum Abschluss von diesem dritten Platz, Anwendung von Arbeitsinstrumenten wie Software inklusive KI. Zwei Punkte. Das eine ist, dass in sehr viele Anwendungen gerade so KI-Helferlein eingebaut werden. Mhm. Ja, so Office Suite, einfach so Word oder so. Dann kommt, weil Microsoft ja 49% Anteil an OpenAI der Firma hinter ChatGPT gekauft hat, dann kommt da plötzlich in dein Word-Dokument irgendwie so, früher war es die Büroklammer, die einfach nur genervt hat. Und jetzt ist es aber irgendwie so eine Supercharged-Hyperbüroklammer, die dir einfach so ChatGPT-artig das ganze Ding schreibt oder irgendwelche Präsentationen baut, auch ein bisschen crazy. Und das ist, finde ich, eine interessante Diskussion. Auch bei Google gibt es das inzwischen. Also die Google Docs geht es ganz einfach, das da einfließen zu lassen. Das, was mich aber mit am meisten beeindruckt hat, ist, wie immer mehr Leute, gerade wenn wir jetzt wie wendet man das an, von diesem Prompt Engineering sprechen, immer mehr Leute versuchen, solche Instrumente, KI-Instrumente irgendwie da so die Höchstleistungen rauszukitzeln. Ich habe so regelrecht einen Sport. Nicht nur, wie man die überlistet, sondern auch, wie kriegt man die besten Ergebnisse. Und das Eindrucksvollste, was ich da in der letzten Zeit gesehen habe, ist eine neue Disziplin namens Reverse Prompting. Reverse Prompting kannte ich nicht, aber in dem Moment, wo man es hört, ist es total einleuchtend. Und zwar geht es auch bei ChatGPT mit einem Plugin, was man in der Premium-Version benutzen kann. Es geht auch bei ein paar anderen Plattformen. Das ist, dass man ein PDF hochlädt oder eine Präsentation hochlädt oder einen Text hochlädt in ChatGPT und dann sagt, wie würde der Prompt aussehen, der zu so einem Ergebnis führt?
Aha.
Und damit kriegst du sofort ein super Gespür dafür, was du für Prompts anwenden musst, um Ergebnisse zu bekommen, die so nah wie möglich an dem sind, mit dem du halt sowieso schon arbeitest.
Mega, cool, ja, das werde ich nutzen.
Dieses Reverse Prompting ist so mit, also das ist auch so ein Beispiel, das habe ich ja vor 2 Wochen erfahren. Ja, das ist so ein tolles Beispiel, worum man einfach immer lernen muss, was du meintest. Du musst immer dranbleiben. Bildung ist einfach so tief heute im Beruf eingebaut, du kriegst es gar nicht mehr los.
Ich glaube, ich habe noch von so anderen Leuten gehört, die da auch interessiert waren. Und da war teilweise auch solche Sätze dabei, ja, KI, ja, noch ist es nicht so weit. Aber das war vor was, 3 Jahren oder so, ich weiß es nicht. Und dann habe ich bemerkt, wie sie sich immer weniger damit beschäftigt haben und wie sie den Zug immer mehr verpasst haben. Und ich habe das Gefühl, das Gleiche gilt für Web3, das Gleiche gilt für Blockchain und. Und ich glaube, auch wenn man manchmal denkt, oh, das ist eine neue Technologie, die ist noch so in den Kinderschuhen, aber das ist wahrscheinlich genau der Zeitpunkt, wo man sich wirklich reinfuchsen muss und einfach schauen muss, was passiert denn da eigentlich? Also Reverse Prompting, ich nehme das mit. Ich kannte das auch nicht. Dankeschön.
Ja, lass uns einfach zum Platz 2 in der Diskussion kommen, was auch mit dein intensivster Schwerpunkt ist, das kann ich ja jetzt schon mal verraten. Platz 2 ist hybride Kollaboration und Kommunikation.
Platz 2. Hybride Kollaboration und Kommunikation. Da hybrides Arbeiten die Zukunft des Bürojobs noch stärker als bisher prägen wird, gehört die Fähigkeit zur hybriden Zusammenarbeit zu den mit Abstand wichtigsten Fähigkeiten. Ebenso wie die Beherrschung von Kommunikation in Arbeitsumfeldern, die zwischen Offline und Online hin und her wechseln. Das bestätigt auch eine Cisco-Studie aus dem Jahr 2022, wonach in Zukunft bei 98% aller Meetings mindestens eine Person remote zugeschaltet sein wird. Zu den größten Herausforderungen zählen dabei Führung samt Motivation und Qualitätsmanagement in hybriden Teams.
Ich liebe den Gedanken, dass man Menschen nicht mehr zwingen muss, an Ort und Stelle arbeiten zu müssen, jeden Tag mit denselben Menschen konfrontiert zu sein, sondern dass man sagt, du arbeitest mit mir, weil du mit mir arbeiten möchtest, nicht wegen dem Ort, nicht wegen dem Büro, nicht unbedingt auch wegen dem Projekt, sondern du arbeitest, weil es angenehm ist, mit mir zu arbeiten. Ich finde, das sieht man jetzt an diesem hybriden, also Modell. Man hat die Möglichkeit, ins Office zu kommen, aber man muss nicht. Und das ist, ja, ich kann es immer nur wieder beteuern. Das ist für mich menschenfreundlich, dass man diese Flexibilität erlaubt und auch Menschen diese Ruhe gibt manchmal, die man einfach braucht. Also ich weiß, ich bin ein Mensch, der sehr schnell overstimulated war, also einfach vom Bürogeschehen. Ich war ganz ehrlich auch öfter auf der Toilette, als ich hätte sein müssen, einfach nur, weil ich manchmal so einen Ausgang gesucht habe, so, okay, das war ein krasses Meeting, ich muss kurz ein bisschen runterkommen, ich will gerade niemanden um mich herum. Und ich merke, dass dieses hybride Arbeiten, dass ich das erstens auch meinen MitarbeiterInnen irgendwie ermöglichen kann, einfach Abstand nehmen zu können, aber auch diese Nähe ermöglichen kann einfach. Hey, du kannst dich jederzeit auch mit mir persönlich treffen, wenn du Lust hast. So bin ich zu erreichen und so. Ja, es ist für mich ja etwas, das gehört einfach zum neuen Arbeiten. Ich hatte auch schon Angebote bekommen von anderen Beratungsunternehmen teilweise, die dann gesagt haben, ja, wir geben dir ein sehr, sehr gutes Gehalt, aber das bedeutet natürlich auch, dass du zeigen musst, dass du wirklich mit dabei bist. Und ich habe nur gesehen, oh mein Gott, ja, das Gehalt ist super, aber what do you mean? Ich will doch jetzt nicht auf einmal 12 Stunden am Tag arbeiten und dann auch noch irgendwie irgendwo anders hinziehen. Und dann habe ich wenig Zeit mit meinem Hund und wenig Zeit für meinen Freund und wenig Zeit für meine Hobbys. I'm sorry. Und dann meinte ich halt wirklich, dann habt ihr den falschen Menschen, weil ich lebe nicht für die Arbeit. So, es ist wirklich nicht das, wofür ich brenne. Und dann war die Sache schon gegessen, weil der Arbeitgeber nicht bereit war, das zu hybridem Modell zu wechseln.
Es gibt ja eine ganze Reihe Leute, die genau das, was du jetzt entschieden hast, was ich richtig finde, für sich zu entscheiden, als Anlass zur Klage nehmen. Ne? Es gibt immer wieder irgendwelche Menschen, in den meisten Fällen sind es Menschen, die im 20. Jahrhundert sozialisiert worden sind, was die Arbeit angeht, was die Ausbildung angeht. Und die dann sagen, was, die junge Generation Z, die arbeitet gar nicht mehr richtig, was soll das denn? Wir aber haben damals noch irgendwie uns glücklich geschätzt, dass wir nur eine 40-Stunden-Woche hatten und dann Überstunden und so weiter. Das, was mit hybriden Teams, mit hybrider Arbeit gemeint ist, das heißt ja aber für jeden auch was anderes. Also du bist jetzt jemand, der da sehr viel Freiraum braucht. Das hast du deutlich gemacht. Es gibt Menschen, und zwar gar nicht so wenige, mit denen habe ich gesprochen, die haben gesagt, ich brauche schon ein Büro. Mhm. Und ich glaube, das ist die Herausforderung in der Zukunft, auch weil es da ja wirklich auf jede Person ankommt. Wir haben Fachkräftemangel. Wir haben große Schwierigkeiten in manchen Bereichen, weil die Leute nicht da wohnen, wo die Arbeit ist und umgekehrt. Mhm. Das gibt eine bestimmte Form von Landflucht in manchen Gegenden. Mhm. Es gibt ganz viele Gründe, warum es eigentlich super wäre, wenn man da flexibler wird. Tatsächlich ist ja Hybrid die Zukunft. Es gibt eine Cisco-Studie aus 2022, nach der 82% der ArbeitnehmerInnen weltweit angeben, dass sie die Möglichkeit, von überall aus arbeiten zu können, glücklicher macht und dass mehr als 3/4, also 78% der Beschäftigten bestätigen, dass Hybrid Work ihr allgemeines Wohlbefinden verbessert hat. Und ist für mich die große Frage, das hast du gerade so beschrieben, das ist ja vor der Arbeit kommt man überhaupt zusammen, aber wenn man dann zusammenkommt und sagt, okay, Wir können gemeinsam hybrid arbeiten. Wie funktioniert da Führung? Wie funktioniert da Motivation? Wie schaffst du es in einem hybriden Team? Du arbeitest ja selber in einem Team zusammen, Teil, also so wie ich das verstanden habe, noch eher remote als nur hybrid. Ja. Aber wie funktioniert da sowas wie Motivation?
Du hast, finde ich, ganz gutes Beispiel gebracht von Menschen, die gerne auch so ein echtes Büro haben wollen würden. Und ich würde aber immer noch unterschreiben wahrscheinlich, dass für diese Menschen sowas wie Zwang am Arbeitsplatz immer noch etwas ist, was sehr, sehr unangenehm ist. Und darauf kommt es mir an in dieser Diskussion. Das heißt, wenn man schon jemanden einlädt zur Arbeit ins Office, dann muss das eine Stimmung irgendwie im Office sein, die auch einfach einladend ist und die diesen Menschen auch ein bisschen so akzeptiert, wie er kommt. Also, dass man eine Führungspersönlichkeit ist, die den Mitarbeiter erkennt, für seine Stärken sieht, loben kann, ne? Dass das alles, diese Selbstverständlichkeit von, hey, das ist ein guter Boss, von dem kann ich lernen und der sieht mich auch für das, was ich bin, dass das gegeben ist. Wenn ich merke, dass jemand aus genau diesen Gründen, weil der Boss eben nicht so ist, dass der nicht ins Office geht, dann ist das ein anderes Problem. Das ist dann nicht so, hey, das hybride Arbeitsmodell kommt genau hier ganz gut irgendwie reingekrochen, sondern da muss man dann wirklich an der Führungskultur arbeiten. Und gute Führung bedeutet für mich mittlerweile flache Hierarchien. Jeder nimmt für sich den Hut auf in einer Abteilung. Und ich überlasse diesen Menschen so viel Freiheit, mir zu sagen, wie möchtest du am besten arbeiten? Möchtest du Check-ins? Möchtest du irgendwie hier ein Reporting? Möchtest du Erinnerungen? Wie möchtest du gemanagt werden? Und vice versa natürlich, wenn er oder sie oder wer auch immer dann merkt, wie ich führe, dass ich darauf angesprochen werde. Hey, das hat mir nicht gefallen. Hey, das ist mir gerade zu viel Druck. Also ne, diese Kommunikation aufrechtzuerhalten. Ich habe schon in sehr verschiedenen Organisationsformen gearbeitet und ich habe das immer sehr geschätzt, wenn ich so ein privates One-on-One hatte mit meinem Boss. Also so wirklich, ja, auch einfach ne, emotionale Sachen manchmal sagen konnte. So, hey, ich weiß nicht, da an einem Tisch zu sitzen und nie mitreden zu können, weil ihr in eurer Bubble seid, das war sehr belastend für mich. Ne? Das alleine schon aussprechen zu können, puh, das hat sehr viel Leichtigkeit erzeugt. Und für mich dann natürlich, wenn ich alleine in meinem Office bin und, ne, wie du schon sagst, remote eher mit den Leuten arbeite, dann bedeutet gute Führung für mich selber, dass ich mir selber auch zuhöre. Das heißt, dass ich selber Techniken anwende, wo ich mir A, verzeihen kann, wenn ich nicht den normalen Tagespensum erreichen kann, den ich mir gesetzt habe. Und zweitens auch einfach sagen kann, hey, heute kann ich länger arbeiten, was kann ich denn sonst noch machen? Ich bin total motiviert. Also, dass diese Fluktuationen, dass ich darauf reagiere, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Ich glaube, das war auch der Grund, warum dieses Interview, was ich da gegeben hatte beim Spiegel, so gut ankam. Dieses, ich mache keine Termine vor 11 Uhr. Ich glaube, das war für viele Leute ein Schock, dass dieser Satz so rauskommt, weil es einfach durchscheinen lässt. Ich bin nicht so arbeitsmotiviert vielleicht auch. Aber das war für mich etwas, mit dem ich, wie gesagt, ohne schlechtes Gewissen mit mir selber leben kann. Das ist etwas, was ich brauche für meine Sanity. Und wenn ich es schaffe, dann sage ich jedem, hey, bitte nach 11 Uhr Termin einstellen.
Finde ich super spannend, aus zwei Gründen. Das eine ist, dass ich viel auch schon in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, eine Arbeitswelt beobachtet habe, in der die meisten Leute gesagt hätten, keine Termine vor 11 Uhr, weil wir, also ich stehe natürlich jeden Tag um 5 auf, aber ich habe dann erstmal Sport und dann bringe ich die Kinder in den Frühkindergarten. Zwischen 7 und 8 mache ich so ein Check-in mit den Tokiotern und dann haben wir einfach von 9 bis 10.57 Uhr jeden Tag Vorstandsmeeting und es geht einfach überhaupt nicht. Also die meisten Leute erfinden dann bizarre Ausreden und sagen nicht, nee, das sind meine Bedingungen. Ja. Die werden auch nicht hinterfragt, selbst wenn ich keine Ausrede habe. Und vielleicht ist das ja eine fantastische Neuerung, die dann, und das ist der zweite Punkt, zur Selbstmotivation beiträgt. Weil meine große Frage an dich, wie motivierst du dich selber?
Ich muss gerade so schmunzeln, weil ich immer noch dagegen ankämpfen muss, dass ich mich da nicht übermäßig erkläre, wenn ich sage, vor 11 Uhr keine Termine. Ich versuche das einfach mal so als Satz zu formulieren, so, hey, das sind meine Bedingungen, wie ich arbeite, weil es mich unglaublich motiviert zu wissen, ich habe meinen Tag selber unter Kontrolle. So, Ich kann selber die Meetings einstellen. Ich kann selber auch mal sagen, ich habe jetzt eine Brainstorming-Session mit mir selber. So, ich setze mich dann hin, komplett ohne Computer, ohne alles, und dann schreibe ich alles mal runter und klär mir ein bisschen so den Tag. Und das kann dann wirklich komplett analog stattfinden, ne? Mit Post-its, mit das muss heute gemacht werden. Und so funktioniert das. Und zu wissen, dass der Tag dann aber auch irgendwann ein Ende hat, das bringt mir persönlich sehr viel. Das habe ich damals gar nicht so sehr gebraucht. Aber mittlerweile merke ich brauche den Cut zwischen Arbeit und Persönlichem, weil ich dann einfach auch zur Ruhe komme. Und diese Ruhe kommt nur, wenn ich weiß, ich habe mein Bestes gegeben und ich habe wirklich nach bestem Wissen und Gewissen heute alles erledigt, was ich hätte machen können. Mhm. Das Gefühl, das kann mir niemand geben, außer ich mir selbst. Und das ist das, woher ich Motivation schöpfe. Weil mit der Ruhe kommt, finde ich, auch der Mut, neue Dinge anzugehen. Also ich kann nicht in einer Paniksituation, finde ich, große Lebensentscheidungen treffen, was mein nächstes Projekt sein wird. Also das kann ich nicht. Mhm. So an dem Zeit, ein Buch zu arbeiten, da hat mich weder mein Verleger drauf angesprochen, noch irgendein anderer Journalist, sondern das ist etwas, was aus meiner Motivation herauskam. Ich dachte mir, ich möchte mich mehr mit ProfessorInnen unterhalten, die im Thema Finanzen und Nachhaltigkeit irgendwie drin sind. Was bedeutet das denn genau? Und da kommt auch eine andere Komponente einfach mit rein, die wir, finde ich, gar nicht so sehr besprechen, nämlich, dass die neue Generation viel aufgeweckter ist mittlerweile, was so Kapitalismuskritik auch angeht. Also da kommt viel, viel, viel mehr so wirklich Systemkritik auf von, wieso ich kann mir keine Immobilie leisten, wie kann das denn überhaupt ein Standard sein, der an mich gesetzt wird, ich kann nicht so viel arbeiten, ich kann jetzt kein Kind irgendwie auf die Welt setzen und so weiter und so fort, und wieso wird das von uns verlangt, und Klimawandel, und ich bin doch in einer Partei, und was mache ich denn, und. Und auch ich muss ja versuchen, jeden Tag all diese Werte, die ich mitbekomme aus, ne, den ganzen Demos, den ganzen Büchern, die ich lese, dass ich sie verheirate mit dem, was meine Realität jeden Tag ist. Ich arbeite ja nicht nur mit Gen Z-Leuten, sondern ne, auch mit Leuten, die einfach ganz andere Werte haben. Und da muss man wirklich einen ganz, ganz starken Kompass für sich haben. Und das war für mich schon der Tag, an dem ich für mich so meine Werte runtergeschrieben habe und gesagt habe, bis dahin und nicht weiter. Und wenn das halt bedeutet, vor 11 keine Termine, ist nur einer der Sachen natürlich, dann bedeutet das.
Was glaubst du, was so der wichtigste Tipp, was so hybride Kollaboration angeht, für die Leute dort draußen für die Zukunft wäre? Also wenn du eine Sache mit auf den Weg geben könntest im Bereich hybride Kollaboration, was wäre das für die Menschen, um die Zukunft richtig zu bewältigen?
Ich glaube, Transparenz. Ganz oft habe ich Diskussionen miterlebt, wo andere Menschen sich ihren Teil dazu gedacht haben, was denn jetzt wohl passiert, warum der nicht antwortet, warum das Projekt so lang braucht, warum wir diese Tools nicht nutzen, ob die Führung das klar ist, bla bla bla. Und das sind so, alle Sachen sind an Transparenz gescheitert. So, das ist wirklich, die Kommunikation macht sehr, sehr viel aus. Bin ich jemand, der über jeden einzelnen Arbeitsschritt irgendwie dokumentiert und alle abholt, dann ist man eher gewillt, auch ne, einen Schritt auf einen zuzugehen und zu sagen, okay, ich verstehe das so, warum das gerade so ist. Und ich glaube, dass halt eben diese Transparenz am Ende dazu führen wird, dass viele Menschen ja viel eher dann Vertrauen schenken, und mit Vertrauen kommt halt, wie gesagt, diese Ruhe ein bisschen in die Teamführung auch rein. So, nein, ich kenne meine MitarbeiterInnen und ich weiß, dass sie nichts Böswilliges wollen. Das ist so ganz oft, was ich sagen muss. So, wenn deine MitarbeiterInnen kommunizieren, sie wollen aus dem Unternehmen gehen, dann heißt es nicht, dass sie die Unternehmensidee scheiße finden, sondern dass sie deine Führung nicht mögen. So, und das muss, finde ich, klar werden. Also, dass das ist nichts Böswilliges, sondern es ist etwas, an was man arbeiten kann.
Das ist fast eine nahezu perfekte Überleitung an etwas, was man arbeiten kann, auf den Platz 1 hin. Also der Platz 1, der Top 3 der zukünftig relevanten Fähigkeiten. Der Platz 1 ist tatsächlich Lern- und Wandelkompetenz.
Platz 1. Lern- und Wandelkompetenz. Lern- und Wandelkompetenz ist auf Platz 1 als unverzichtbare Metafähigkeit. Lernkompetenz oder Lernen zu lernen bedeutet, dass man ein Fähigkeitsset entwickelt, um immer wieder neue Kenntnisse zu erlangen und anzuwenden. Wandelkompetenz ist sogar noch umfassender. Sie beinhaltet auch eine Haltung, die den Wandel durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz überhaupt erst bewältigbar macht. Dazu gehören auch Flexibilität, Neugier, Offenheit sowie regelmäßiger Informationskonsum zu den eigenen Branchen samt angrenzender Bereiche.
Ich finde das sehr wichtig und ich finde, das kann manchmal weniger gelehrt werden, als dass man das zeigt. Ich hatte am Anfang meiner ganzen, ich nenne es jetzt mal Karriere, ganz oft das Gefühl, ich darf hier nichts sagen, weil mir schon suggeriert wird, meine Meinung ist minderwertig, weil ich nicht so viele Jahre auf dem Buckel habe oder weil ich zu jung bin oder weil ich eine Frau bin auch manchmal, ne? Und das macht wirklich, wie gesagt, die Führungskompetenz auch, finde ich, aus, dass man zeigen kann, doch, du kannst und du darfst auch deine Meinung wiedergeben und aber auch dementsprechend Dinge verändern oder halt auch eben Nein sagen so. Und klar, das sorgt vielleicht mal manchmal für so Inflexibilität, weil vielleicht will die Führung was anderes als der Mitarbeiter, aber das sorgt dann auch für ein bisschen mehr Konversation zwischen den Leuten. Also wie schon gesagt, flache Hierarchien machen für mich schon ja sehr, sehr, also nicht gar keine Hierarchie, aber einfach eine flachere, macht für mich schon sehr viel Gutes aus, weil das genau das befeuert, was wir gerade gelesen haben. Diese Kompetenz zum Wandel, dieses ich darf Dinge in Fragen stellen und ich darf Dinge auch verändern, ohne immer das Go von jedem bekommen zu müssen. Es gibt nicht genug Goes, die man einsammeln kann in dieser ganzen Branche. Wahrscheinlich in so vielen, über die wir jetzt sprechen werden. Aber ja, es ist ja, ich würde zustimmen. Es ist die Kompetenz, die man auf jeden Fall haben muss.
Ja, also ich glaube, es ist auch sehr wichtig, was du quasi implizit gerade beschreibst, ist sehr wichtig, eine Haltung zu haben, die dich überhaupt befähigt, mit diesem Wandel umgehen zu können. Mhm. Ja, also es ist aus meiner Sicht, wenn ich häufig mit Unternehmen darüber spreche, wenn ich Vorträge halte oder wenn ich irgendwo irgendwelche Workshops mache, was ab und zu passiert, dann ist das sehr oft so eine Erwartungshaltung von der Unternehmensführung, Wandel gefälligst für etwas Normales zu halten. Und es gibt ein paar jüngere Menschen, bei denen ist das so, ja. Die wissen, wir benutzen jetzt hier eine Software und das kann in 3 Jahren eine völlig andere sein oder die Software hat sich komplett verändert. Und dann gibt es andere, die sind sehr aufgeschmissen, wenn plötzlich das Intranet ganz anders aussieht. Oder die sind dann richtig, richtig empört, wenn bestimmte Prozesse, die sie für ein Unternehmen gelernt haben, plötzlich ganz anders aussehen. Ja, oder wenn plötzlich ihre besten Fähigkeiten für XYZ nicht mehr so gefragt sind, weil auf einmal ABC gefragt ist. Und da, glaube ich, gibt es eine große Unterschätzung, auch wenn wir das hier auf Platz 1 haben und da uns ja auch beide übereinstimmen, eine große Unterschätzung von sehr vielen Menschen, wie krass es ist, dass noch vor 30, 40 Jahren, also bei und mit Leuten, die heute noch arbeiten, dieser radikale Wandel etwas war, was sich über Jahrzehnte hingezogen hat. Mhm. Und heute reden wir hier von Wochen, Monaten, maximal wenige Jahre. Ja? Ja. Diese Wandelkompetenz, die hast du so mitbekommen. Ich weiß nicht, wie ich die aufgeschnappt habe, weil ich bin eigentlich eine Spur älter, als es eigentlich für die Wandelkompetenz so millennialartig. Da waren, glaube ich, die Ersten, die damit so richtig aufgewachsen sind. Aber tatsächlich ist das überhaupt nicht normal. Mhm. Ich glaube nicht, dass es normal ist, so eine Wandelkompetenz zu haben, oder?
Denkst du, das kann man lernen?
Ich würde sagen, die meisten ja. Ich würde aber auf der anderen Seite auch nicht unbedingt so einen Mega-Druck ausüben und sagen, wenn du es nicht lernst, dann hast du keine Chance. In gewisser Weise sagt der Markt das schon, so wenn du das nicht lernst, hast du keine Chance. Aber ich würde das jetzt zumindest aus ArbeitgeberInnensicht nicht tun. Mhm. Ich würde eher versuchen, das positiv zu wenden, ne, über diese Neugier. Ja. Mhm. Und da muss ich sagen, bin ich manchmal ein bisschen, ich bin ja sonst eigentlich immer positiv in dem einen Punkt, wo ich nicht so ganz so positiv bin, ist wirklich fast nur einer, vielleicht zwei oder so, aber der eine ist, dass erstaunlich wenig Menschen innerhalb ihres Berufs Informationen aufnehmen rund um die Branche, in der sie sind. Mhm. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dann ist man bei der XYZ verarbeitenden Industrie und dann würde man ja denken, die haben zumindest mal so ein Google Alert oder lesen 2, 3 Fachzeitschriften über ihren Bereich. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, das ist die absolute Ausnahme.
Echt jetzt? Oh no. Ja.
Ja.
Ja, also krass, ich habe, aber ja, wobei jetzt, wo du sagst, ich musste auch auf jeden Fall jemandem, der das auch einfach studiert hatte, musste ich erstmal ganz vieles zeigen, was gerade so an Startups irgendwie los ist, an neuen Technologien gerade irgendwie eingeläutet wurde. Ich finde es, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich würde fast sagen, es ist eine Mischung aus Selbstvertrauen und aber auch eben Neugier, dass diese Neugier auch einfach erkannt wird. Mhm. So normalerweise schon in der Schule ja war das so, du lernst, was auf den Tisch kommt. Und dann wird das erstmal Bulimie gelernt und dann wieder rausgekotzt. Sorry für das Foto, also für the Mental Picture, aber es ist für mich schon sehr oft etwas gewesen von, wie oft wurde den Menschen schon gesagt, dass die Meinung von ihm relevant ist. Also in dieser heutigen Diskussion merkt man ja zum Beispiel, dass, ich weiß nicht, alle, die einen Bachelor of Arts gefühlt gemacht haben, sich sehr krass raushalten aus der ganzen ChatGPT-KI-Diskussion und da irgendwie nur die krassen Techie-Personen irgendwie gefragt werden, wie soll denn das ausschauen? Wer soll denn hier mitwirken? Und immer wieder merken wir so, ja, da gibt's dann wahrscheinlich so kleine Maßnahmen, die dann irgendwie als Regel formuliert werden, aber die werden ganz schnell fallen gelassen. Sobald ein bisschen Panik aufkommt im Unternehmen, sind die großen Techies wieder an der Spitze. Mhm. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig anzuerkennen, dass das etwas ist, was gesellschaftlich geprägt wird. Wer sich Wandel auch irgendwie leisten kann. Ich weiß, dass ich immer weniger Menschen sehe, die ausschauen wie ich. Je höher ich komme irgendwie, je mehr Kreisen ich verkehre, die mehr Geld haben und mehr Macht, desto weniger schauen die Menschen aus wie ich. Und das liegt nicht daran, dass sie dümmer sind oder keine Ahnung was, dass sie weniger gebildet sind, sondern dass es ganz oft einfach für diese Menschen sehr viel bedeutet, neue Dinge vorzuschlagen und dann halt eben die Konsequenzen zu spüren, den Job zu verlieren oder als aufmüpfig aufgenommen zu werden oder als arbeitsfaul oder was auch immer. Ja, also das wollte ich noch mit reinbringen, dass wenn wir über solche Wandelkompetenzen sprechen, dass es auch sehr viel um Selbstvertrauen geht und die Menschen auch so weit aufzubauen, dass sie eben das kommunizieren.
Definitiv, wenn Offenheit, haben wir gerade eben schon gehört, gehört ganz stark zu dieser Wandelkompetenz und eben auch Offenheit für sowas wie Diversität. Ja. Ja, so Diversity genannt, dass das halt nicht nur irgendwie so eine Dekoblume ist, sondern einfach ein gesellschaftlicher Wert, der A, nicht nur für sich steht, sondern B, auch tatsächlich sehr handfeste Vorteile mit sich bringt. Mhm. Ich muss jetzt diese Millionen Beispiele nicht alle nochmal vorbeten, die auch bekannt sind, wo vollkommen klar ist, dass ein rein männlich weißes Team zwischen 35 und 53 Jahren doch vielleicht nicht immer alle Eventualitäten im Kopf hat, die andere Menschen vollkommen selbstverständlich verinnerlicht haben und dass das gerade im Bereich Software absolut essentiell ist. Da gibt es so viele Beispiele. Das gehört definitiv auch zu Wandelkompetenz.
Cisco Story. In der heutigen Cisco Story geht es um verschiedene Möglichkeiten, sich Fähigkeiten anzueignen, die man im 21. Jahrhundert sehr gut gebrauchen kann. Es geht also um Bildung, um die schon lange bestehende Cisco Networking Academy und das ganz neue Bildungsangebot Cisco U. Wir tauchen etwas tiefer ein in die Materie, denn wir richten uns an diejenigen, die sozusagen auf die Rückseite der künstlichen Intelligenz schauen. Die Leute, die KI nicht nur nutzen, sondern programmieren oder programmieren lernen wollen. Wenn man Fachleute weltweit fragt, welche Programmiersprache die beste und meistverwendete für künstliche Intelligenz ist, dann bekommt man in den meisten Fällen wohl die gleiche Antwort: Python. Auch deshalb gehören zu den beliebtesten Angeboten der Cisco Networking Academy die zwei Kurse mit den Python Essentials. Das sind insgesamt 70 Stunden völlig kostenloser Online-Kurse in einer Lernumgebung, mit der sich bisher nicht weniger als 17,5 Millionen Studierende in 190 Ländern fit fürs 21. Jahrhundert gemacht haben. Auf der NetAcad, wie Cisco sie liebevoll nennt, kann man auch Lernzertifikate erreichen, die in der IT-Welt sehr angesehen sind und echte Vorteile für Tech-Jobs bringen. Die Cisco Networking Academy ist direkt zu erreichen unter skillsforall.com. Und für diejenigen, die noch mehr wollen, gibt es jetzt neu Cisco U. Die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, schätzt, dass 1,1 Milliarden Jobs innerhalb der nächsten Dekade radikal durch Technologie transformiert werden. Für Unternehmen bedeutet das, sie müssen ihren Mitarbeitenden ermöglichen, ihre Fähigkeiten weiter auszubauen oder ganz neu zu entwickeln. Das gilt auch als wichtigste Maßnahme gegen den Fachkräftemangel. Upskilling und Reskilling sind die Stichworte, auf die es hier ankommt. Genau dafür gibt es Cisco U, eine Lern- und Trainingsplattform und Community rund um Tech-Bildung, Netzwerktechnologie und Cisco-Produkte sowohl für Arbeitgeber, für Cisco-Partner wie auch für interessierte Privatpersonen. Das Besondere an Cisco U ist das personalisierte Lernen, in eigenem Tempo und mobil optimiert. Das bedeutet, dass nicht nur die Inhalte genau den persönlichen Interessen und Bedürfnissen angepasst werden, sondern auch die Lerngeschwindigkeit und die Lernsituation völlig frei gewählt werden können. Eine große Zahl von Lernressourcen steht dafür bereit. Webinare, Videokurse, Bildungsblogs, Übungslabs, Tutorials, Prep-Programme, Lernpodcasts, Community-Kontakte und vieles mehr. Und das Beste? Man kann Cisco U völlig kostenlos ausprobieren und sogar viele Kurse kostenfrei absolvieren. Am Ende stehen bei Cisco U spezielle Tech-Bildungsabschlüsse und Zertifikate, die weltweit angesehen und anerkannt sind. Von Fachleuten, die zu den Besten auf ihren Gebieten gehören. Alle weiteren Informationen finden sich auf learningnetwork.cisco.com. Wenn man sich auf die Zukunft vorbereiten will und die Fähigkeiten erlernen möchte, auf die es ankommt, dann sind die Cisco Networking Academy und das völlig neue Angebot Cisco U genau dafür perfekt geeignet.
Aber ich würde gerne nochmal einen Punkt rausnehmen, der ziemlich spannend mit einer Studie hinterfüttert ist und da gerne mit dir drüber diskutieren. Die Studie heißt Generative AI at Work, ist von April diesen Jahres, natürlich, 21. April, federführend von vor allem Danielle Lee, und zwar vom MIT in Boston, also die Tech-Uni, eine der wichtigsten Tech-Unis der Welt, wenn nicht die wichtigste. Und die haben sich angeschaut, wer profitiert wie von der Unterstützung von generativer KI, also sowas wie ChatGPT, am Arbeitsplatz im Job. Und das total Interessante war, dass die weniger erfahrenen Arbeitenden einen deutlich größeren Produktivitätsvorsprung durch ChatGPT erfahren haben als die erfahrenen Arbeitenden. Und ich finde das spannend, weil man das auf unterschiedliche Weise deuten kann. In der Studie zeichnet sich eine Tendenz ab, aber mit der gehe ich nicht in jedem Detail mit, weil das könnte ja auf der einen Seite bedeuten, dass die KI halt jungen Leuten, die noch nicht so erfahren sind, hilft, so gut zu werden wie Erfahrene. Das könnte aber auf der anderen Seite ja auch bedeuten, dass Erfahrung einem im Weg steht, um diesen Produktivitätszuwachs durch KI richtig heben zu können. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen.
Ja, ich kann mich anfreunden mit den zwei Punkten, die du genannt hast, aber wohl wissend, dass gerade die Startups, die ich mir angeschaut habe im AI-Bereich, auch wirklich an die großen Beratungen rangehen und die versuchen zu vollautomatisieren. Ich weiß, dass mittlerweile auch schon die KI mehr kann. Also ich glaube, die Studie könnte vielleicht aufgebaut sein auf den KI-Möglichkeiten von vor einem Jahr. Und jetzt ist auch schon wieder mehr möglich. Ich würde das gar nicht so sehr unterschreiben, dass es vielleicht immer noch so ist. Vor einem Jahr würde ich auf jeden Fall zustimmen. Aber ich glaube, wir merken immer mehr, dass auch so die großen Entscheider immer mehr diese Sachen nutzen können. Einfach weil, man kann die KI wirklich mit mordsmäßig viel Text und Erfahrungen und E-Mails einfach füttern und trainieren. Und dann kommt man halt eben auch irgendwann, glaube ich, an so die Quintessenz von wie schaut so eine Abwägung vielleicht sogar aus, dass die KI mit dir abwägen kann. Bedeutet nicht, dass sie für dich entscheidet, aber dass sie diese Pro und Contra vielleicht besser zeigt. Aber ich finde die Studie sehr interessant, weil das zeigt ja auch, dass dieser Fachkräftemangel vielleicht sogar nicht so Also die Fachkraft an sich kann ja auch vielleicht von dieser Automatisierung viel schneller profitieren. Für mich steht dann so auch in der Frage so, muss eine Ausbildung vielleicht auch noch 3 Jahre gehen in jedem Beruf? Mhm. Kann das nicht schon viel schneller passieren? Kann man nicht schneller Brücken schlagen? Ja. Und die Leute einfach mit einer halbautomatisierten Technologie ausstatten und sagen, hier, go, du hast einen Supervisor, der wird das nochmal kontrollieren.
Bin absolut deiner Meinung, auch was die Geschwindigkeit der Ausbildung angeht. Und dadurch, dass wir ja in Deutschland leben, bin ich ziemlich sicher, dass das in Sachen Bildung schon in wenigen Jahrzehnten, höchstens 50, 60 Jahre der Fall sein wird, dass man eine Ausbildung verkürzt hinbekommt. Ja, also viel länger kann das gar nicht mehr dauern. Mhm. Ein wichtiger oder ein sehr, sehr spannender Punkt, den ich da noch auf jeden Fall mit reinbringen möchte, ist, du hast absolut recht, diese Studie, die wurde mit ChatGPT vor allem gemacht, beziehungsweise mit dem dahinterstehenden Modell GPT 3.5. Also das, was auch im Herbst, im November 2022 bei ChatGPT gelauncht wurde. GPT 3.5, also das hinter ChatGPT vom Anfang, das hatte ein Volumen, das ist so eine von den Messungen, die man da vornimmt, um die Qualität der Vernetzung und damit der Antworten von diesen großen Sprachmodellen zu definieren, von 175 Milliarden Parametern. Ja, also es ist diese Zahl der Parameter für das Publikum, das ist ja vielleicht nicht jeden Tag drin, ist die Zahl der Parameter ist eine von den Qualitätsmerkmalen. Wie viele Berechnungsparameter hat ein solches Sprachmodell erfahren? Und der Unterschied zwischen 3.5 und 4.0, also dem heute stattfindenden, das ist deswegen so wichtig, dass du darauf hinweist, ist 3.5, 175 Milliarden Parameter, 4.0, 170.000 Milliarden Parameter. Also um den Faktor 1000 hat die Zahl der Parameter zugenommen. Und das ist schon sehr eindrucksvoll. Deswegen wäre es sehr richtig, wenn man einfach sagen würde, ja, das kann KI nicht einerseits, weil das kann KI noch nicht. Andererseits. Mhm. Ja, weil es ist vielleicht in der Tat so, dass inzwischen, vielleicht war die KI ja damals einfach noch nicht so weit, um erfahrenen Leuten richtig an die Hand zu gehen. Und inzwischen ist es völlig anders. Das kann sehr, sehr gut sein.
Ja.
Glaubst du trotzdem, dass der Wert von Erfahrung sinkt?
Puh, schwierige Antwort. Also aus dem Bauch heraus würde ich sagen, Erfahrung ist auch für uns Menschen eine Ansammlung von vielen, vielen Daten, die wir bewusst und unbewusst irgendwie auch mal eingespeichert bekommen haben in unserem Kopf. Und auch so eine Bauchentscheidung ist so wie bei der KI nicht komplett nachvollziehbar, warum jetzt sie so zustande gekommen ist, wie sie zustande gekommen ist. Ich würde sagen, es ist eine andere Art, zu ein Problem anzugehen. Ich glaube, man kann in Zukunft sagen, es ist menschlich gelöst worden oder irgendwie mit der KI. Und dann kann man das irgendwie abwägen. Ich glaube, das ein oder andere Mal wird es relevanter sein, was ein Mensch wirklich sagt. Ich kann mir vorstellen, dass bei Gerichtsurteilen noch immer eine menschliche Komponente eine Rolle spielt. Einfach um gegenzuchecken, ob das vielleicht das heutige ethische, weiß nicht, die Grundwerte irgendwie widerspiegelt. Aber für viele andere Sachen wird das, glaube ich, in Zukunft reichen, wenn eine KI die Vorarbeit leistet und dann nur noch der Mensch irgendwie drüber schaut. Das ist jetzt,
das würde ja dafür sprechen, dass Erfahrung weniger wert ist. Es gibt so eine große Schule von Lifelong Learning Leuten, die sagen, ganz wichtig ist auch Unlearning, also Sachen zu entlernen. Und dem gegenüber wäre dann, wenn Erfahrung tatsächlich in Zukunft nicht mehr so wichtig ist, sondern schnell sich neue Sachen draufschaffen zu können, also Lernkompetenz und Wandelkompetenz, dann bräuchte man so einen Begriff wie Enterfahrung. Also nicht nur Erfahrung, sondern auch Enterfahrung. Ich habe das gegoogelt, um zu gucken, ob jemand auf den Gedanken gekommen ist. Und Google schlägt dann vor, meinten sie Enthaarung. was aus meiner Sicht schon dafür spricht, dass das ein neuer Begriff ist. Aber vielleicht können wir ja abschließend so als Blick in die Zukunft, Lern- und Wandelkompetenz auf Platz 1. Wir schauen jetzt in die Zukunft. Mhm. Erfahrung und Enterfahrung, Sachen wieder zu vergessen, seine langjährige Erfahrung mit Instrument X oder Y, wenn man das plötzlich dann doch nicht mehr braucht oder das ganz anders ist, wieder beiseite zu legen. Was ist dein zentraler Ratschlag, vielleicht sogar die wichtigste Fähigkeit fürs 21. Jahrhundert für dein eigenes Arbeitsset? Also wenn du als Role Model, dass du bist, einfach etwas den Leuten dort draußen, die dich sehen wollen, die dich hören wollen, mitgibst, was ist für dich das Wichtigste, die wichtigste Fähigkeit in genau diesem Bereich?
Oh, da hast du mich jetzt. Ich würde sagen, es ist so ein krass komplexes Zusammenspiel von allem, was wir gerade gesagt haben. Aber am ehesten würde ich gerade noch sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dran zu bleiben. Also das ist eine Journey. Es wird kein Ende geben und der Anfang wird auch nicht immer zu finden sein. Und man muss sich ein bisschen drauf einlassen, okay, vielleicht weiß ich nicht, wie die KI genau funktioniert, aber trotzdem kann ich mich jetzt wieder reinmogeln, ein bisschen in die Diskussion und die Grundzüge verstehen lernen. Ich glaube, damit haben gerade sehr viele Menschen das Problem. Ich gehe gar nicht in die Konversation rein, weil ich habe doch keine Tech-Sachen studiert. Ich gehe nicht in die Konversation rein, weil ich habe doch keine Ethik studiert oder keinen Jura oder keine Ahnung was. Und ich glaube, die größte Challenge wird sein, dass die breite Gesellschaft sich mitgenommen fühlt, wenn diese Sachen wirklich komplett krass introduced werden in Arbeitsprozesse. Und dass sie nicht das Gefühl haben, da wird jetzt irgendwas verwendet, was sie nicht nachvollziehen oder verstehen können. Weil sonst können wir uns die ganzen Tools auch sparen. Also wenn sie nicht verwendet werden oder wenn sie mit zu viel Unmut irgendwie übernommen werden, dann haben wir auch nichts davon. Ich glaube, da muss der Wille da sein, zuzuhören und das Ding weiterzudenken, weiter kritisch zu sein. Einfach dranbleiben. Das dranbleiben. Ist so das Mindeste. Und deswegen ist es auch für mich das Wichtigste.
Großartig. Ja. Liebe Aya, tausend Dank für diese super spannenden Einblicke, sowohl in dein Arbeitsleben, wie auch in deine Projektlandschaft, wie auch in deine Erkenntnisse über den Rest der Welt, wie da gearbeitet und gehandelt und getan und gemacht wird. Vielen Dank, dass du da warst und wir sehen uns auf jeden Fall auf deiner Konferenz. Die ist im Frühjahr in Münster. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Ja, Sascha, du bist auf jeden Fall unser Ehrengast. Ich habe dich hier eingeladen auf Data Unplugged. Das ist die allererste Konferenz zum Thema KI und Daten, die von mir und Daten Business quasi organisiert wurde. Findet im 7. März statt im Skaters Palace, also eine ganz coole Venue. Und genau, ihr könnt da sehr gerne auch heute schon Tickets kaufen.
Danke, dass du da warst, Aya, und bis bald.
Bis bald.
Und tatsächlich möchte ich noch mit anfügen, dass ihr natürlich dort draußen, liebes Publikum, uns sehr gerne eine gute Bewertung dalassen könnt, wenn es euch gefallen hat oder uns in sozialen Medien, wie zum Beispiel LinkedIn, weiterempfehlen könnt. Darüber bin ich speziell sehr froh.